Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien spielt weiter. Nach Bundeskanzlerin Merkel betonte nun auch Außenminister Westerwelle internationale Sicherheitsinteressen. Saudi-Arabien sei ein einflussreicher Faktor in der Region, der eine wichtige Rolle für den Frieden im Nahen Osten spielen könne, sagte er der Bild-Zeitung. Dagegen wandte sich der frühere Verteidigungsminister Rühe wie die Opposition gegen eine Lieferung von Leopard-2-Panzern an Riad.
Abtauchen würde die Bundesregierung am liebsten bei der Diskussion um den Verkauf deutscher Leopard-Panzer an Saudi-Arabien. Doch das ist schwierig, denn jetzt kritisiert auch der ehemalige Verteidigungsminister Volker Rühe, CDU, das öffentlich gewordene Waffengeschäft. Dieses Waffengeschäft muss gestoppt werden, so Rühe. Wirkliche Stabilität erhalte Saudi-Arabien nicht durch deutsche Panzer, sondern nur durch tiefgreifende Reformen. Die Saudis könnten die Panzer zur Niederschlagung von Demokratiebewegungen nutzen, mahnt die Opposition. Besonders erzürnt Regierungsgegner, dass die Kanzlerin am Freitag im Bundestag zu einer Abstimmung über den Panzerdeal kam, sich jedoch nicht äußerte. Im Privatfernsehen argumentiert sie später aber, Saudi-Arabien sei ein Land von großer strategischer Bedeutung.
Was die Bundesregierung sich in den letzten Tagen geleistet hat, das ist wirklich eine Provokation und in hohem Maße Missachtung des Parlaments.
Die Union lehnt die Forderung der Opposition ab, solche Waffengeschäfte nicht mehr nur im Bundessicherheitsrat zu besprechen.
Die hochsensiblen Fragen einer Entscheidung, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Menschenrechtspolitik, Wirtschaftspolitik, um nur vier Themen zu benennen, werden im Bundessicherheitsrat behandelt. Geheim, vertraulich, hinter verschlossenen Türen. Da gehört es hin.
CDU/CSU bekommen Unterstützung vom Bundespräsidenten in einem ZDF-Interview.
Das Parlament hat die Möglichkeit, hier Änderungen durchzusetzen. Seit Jahrzehnten ist das nicht erfolgt, sondern es war immer Konsens, dass das in den Bundessicherheitsrat gehört, weil der alle Aspekte abwägen kann.
Doch den Konsens, dass Waffengeschäfte nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen, gibt es derzeit nicht. Das Thema Panzerverkauf könnte die Parlamentarier trotz Beginn der Sommerpause weiter beschäftigen.
Das britische Boulevardblatt News of the World ist mit der heutigen Ausgabe eingestellt worden. Hintergrund ist ein Abhörskandal. Reporter der Zeitung sollen über Jahre mehrere tausend Handy-Mailboxen abgehört haben, unter anderem von Verbrechensopfern und Angehörigen getöteter Soldaten. Außerdem sollen Polizisten bestochen worden sein, um an Informationen zu kommen. Dadurch gerät auch die Regierung von Premierminister Cameron unter Druck.
Thank you and goodbye. So verabschiedete sich heute News of the World von seinen mehr als 7 Millionen Lesern. Und zur letzten Ausgabe des erfolgreichsten britischen Sonntagsblatts, seiner News of the World, flog danach Rupert Murdoch höchstpersönlich in London ein, um jetzt zu retten, was noch zu retten ist. Nämlich vor allem die von ihm geplante 100%-Übernahme des britischen Privatsenders BSkyB, die kurz vor der Vollendung stand. Der eigentliche Grund, warum er die Zeitung geopfert habe, so kommentieren es die meisten Briten heute. Es ist zynisch, weil er so seinen Fernsehdeal retten will. Er hat Angst, dass das sonst den ganzen Konzern infiziert. Er denkt, er könne die Sache damit beruhigen. Aber das wird nicht gelingen. Jeder weiß, dass da noch eine Menge mehr kommen wird. Die BBC berichtet seit gestern, dass Murdoch-Mitarbeiter möglicherweise Millionen von E-Mails bereits vernichtet haben. Die Opposition forderte den britischen Premier Cameron deshalb heute erneut auf, entschiedener zu handeln. Die Idee, dass diese Organisation, die solch furchtbare Praktiken erlaubt hat, dass die BSkyB zu 100% übernehmen darf, ohne dass es eine polizeiliche Untersuchung gegeben hat, das wird jetzt nicht mehr gehen in diesem Land. Murdoch und sein Medienimperium stecken in ihrer bislang schwersten Krise und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Schachzug durch die Einstellung von News of the World, den Schaden zu begrenzen, scheint nicht aufzugehen. Und so ist es unwahrscheinlich, dass der durch die Affäre bereits selbst angeschlagene Premier Cameron Murdochs Übernahme des Privatsenders BSkyB nach dieser Woche so einfach wird durchwinken können.
In den USA beginnt am Abend ein weiterer Versuch, den Haushaltsstreit zu schlichten. Präsident Obama trifft im Weißen Haus mit Vertretern aus dem Kongress zusammen. Er braucht die Zustimmung der Republikaner für seinen Plan, Steuern zu erhöhen. Falls es keine Einigung gibt, droht den USA in 4 Wochen die Zahlungsunfähigkeit, denn die Schuldenobergrenze ist schon erreicht.
Nein, rosig ist die Lage nicht. Es sei denn, man freut sich darüber, dass Amerika womöglich die Militärhilfe für Pakistan einfriert. Das brächte dem Haushalt 800 Millionen Dollar. Leon Panetta, der neue Verteidigungsminister, besucht gerade die Region. Wäre es mit Gelddrucken getan, wären sich alle einig. Stattdessen weiter Krieg der Worte. Wir brauchen Wachstum, keine großen Steuererhöhungen, so die Republikaner, obwohl große Steuererhöhungen gar keiner will. Zur Schuldenlast kommt eine weiter gestiegene Arbeitslosenrate. Das mache Kürzungen im Sozialbereich noch ungerechter als ohnehin schon, so die Demokraten, zumal die US-Wirtschaft auf Rekordvermögen sitze. Wir brauchen einen ausgeglichenen Ansatz, so der Finanzminister, also keine Steuerschlupflöcher mehr für Millionäre. Die Mittelschicht alleine kann nicht die gesamten Opfer bringen. Um 2 Billionen Dollar mindestens geht es. Vorab mahnte der Hausherr, Amerika dürfe nicht zahlungsunfähig werden. In 4 Stunden tagt erneut die Krisenrunde.
Die Herausforderungen, vor denen Washington steht, sind zugleich kaum zu bewältigen. Denn wer den öffentlichen Dienst zusammenstreicht, opfert Arbeitsplätze. Und wer Steuern verschenkt, belastet weiter den Staatshaushalt. Klar ist nur, wenn sich die Beteiligten nicht bald verständigen, dürften alle abgestraft werden. Von den Wählern der politischen Mitte und von den Finanzmärkten.
In Ägypten gehen die Proteste gegen die Übergangsregierung weiter. Auf dem Tahrirplatz in Kairo blockierten Demonstranten heute den Zugang zu einem zentralen Regierungsgebäude. Ihnen gehen auch die jüngsten Zugeständnisse von Ministerpräsident Sharaf nicht weit genug. Sharaf hatte angekündigt, alle Polizisten zu entlassen, die bei den Unruhen Anfang des Jahres Demonstranten getötet haben sollen. Die aufgebrachte Menge forderte, dass diese Polizisten vor Gericht gestellt werden.
In Syrien hat die Regierung von Präsident Assad heute einen sogenannten nationalen Dialog mit Oppositionellen begonnen. Führende Regierungskritiker blieben dem Treffen jedoch fern. Sie begründeten dies damit, dass Sicherheitskräfte weiter gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind seit Beginn der Proteste in Syrien vor 4 Monaten mehr als 1.300 Zivilisten getötet worden.
Auf der Wolga ist ein Ausflugsschiff mit mehr als 180 Menschen an Bord gesunken. Über die Hälfte von ihnen wird noch vermisst. Das Unglück ereignete sich etwa 80 Kilometer südlich von Kasan, Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan. Dort fließt die Wolga durch einen großen Stausee.
Ausschau halten nach den Vermissten am Kuibuschewskoje-Stausee an der Wolga. An dieser Stelle, etwa 3 Kilometer vom Ufer entfernt, ist das Ausflugsschiff Bulgaria gesunken. Mehr als 80 der Passagiere konnten von einem anderen Kreuzfahrtschiff gerettet werden. Außerdem sind viele kleinere Boote zur Rettung unterwegs. Doch es werden noch viele Passagiere vermisst. Viele Rettungskräfte sind im Einsatz. Wir haben 2 Hubschrauber, Rettungsboote und Schiffe. Außerdem erwarten wir aus Moskau ein Flugzeug mit Unterwassersuchgerät und Psychologen. Die Bulgaria ist ein altes Flusskreuzfahrtschiff, gebaut in den 50er Jahren. Es war am Wochenende zu einer 2-tägigen Flusskreuzfahrt aufgebrochen. Unter den 125 Gästen sollen sich viele Familien aus der Region befunden haben. Im Internet gab es schon mehrere Beschwerden über das Alter und den Zustand des Schiffes. Auf der Heimfahrt soll das Schiff in ein Gewitter geraten sein und ist dann wohl sehr schnell gesunken. Die Suche nach den Vermissten soll bis in die Nacht weitergehen.
Die deutschen Fußballnationalspielerinnen sind nach dem Aus im WM-Viertelfinale enttäuscht abgereist. Cheforganisatorin Steffi Jones appellierte an die Fans, dennoch weiter für gute Stimmung im Gastgeberland zu sorgen. Gestern hatte die Elf von Trainerin Silvia Knight gegen Japan mit 0:1 verloren. Durch den Sieg der Schwedinnen heute über Australien werden die Deutschen auch nicht an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr teilnehmen.
Es war ein leiser Abschied heute Mittag in Wolfsburg. Eine Nacht nach der bitteren Niederlage die schonungslose Analyse.
Unsere Spielerinnen sind nicht so technisch versiert wie die Japanerinnen. Das haben sie mehrmals bewiesen.
Eine einzige Chance reichte Japan zum Weiterkommen. Karina Maruyama mit dem Tor in der Verlängerung. Für eine Deutsche war der Abend besonders bitter. Kim Kulich musste bereits nach 3 Minuten mit Kreuzbandriss vom Platz.
Fußball kann manchmal unglücklich sein und gestern war es für mich persönlich doppelt unglücklich.
Das Gesicht dieser Weltmeisterschaft erlebte das Ende der deutschen Titelträume auf der Fanmeile in Frankfurt.
Dass es leider ohne die deutsche Mannschaft weitergehen muss, ist, glaube ich, hier auch selbstverständlich. Wir sind Gastgeber und wir wollen auch weiterhin den Mannschaften diese Bühne bieten.
Die WM im eigenen Land Sie findet für die deutschen Spielerinnen nur noch am Fernseher statt. Das Sommermärchen 2011, es hat ein jähes Ende gefunden.
Für Schweden dagegen scheint die WM ein einziges Tanzturnier zu sein. Heute in den gelben Trikots, die Schwedinnen gegen Australien voll überzeugend, voll überlegen, 11. Minute, 1-0, Therese Schöngrohn mit der Führung und der ersten Aufforderung zum Tanz. Einstudiert und eingespielt wirkte auch die weitere Vorstellung Lisa Dahlqvist nach einer Viertelstunde mit dem zweiten Treffer. Danach aber begann Australien sich zu wehren. Die 39. Minute, schlicht schön, das 2-1 von Elise Perry. Gleichzeitig das Halbzeitergebnis vor über 24.000 Zuschauern in Augsburg. Nach der Pause wieder Nachlässigkeiten bei Australien. Schweden beschenkt, Australien bedient. Durch Lotta Schelin, Torschützin zum 3-1 zum Endstand. Schweden gewinnt am Mittwoch im Halbfinale gegen Japan. Könnte der Tanzkurs dann weitergehen.
Die USA haben als letzte Mannschaft das Halbfinale der WM erreicht. Gegen Brasilien gewann das Team vor wenigen Minuten mit 5-3 im Elfmeterschießen.
Mit einem Gebet beginnt Brasiliens Torfrau das Spiel, doch erhört wird sie nicht. Schon nach 120 Sekunden das Eigentor ihrer Mitspielerin Diane. Wombeck feiert, doch Torschützin war sie nicht. Diane befördert den Ball über die Linie. Es folgen Chancen auf beiden Seiten, dann die 68. Minute, Elfmeter für Brasilien und Marta, Rot für Bühler. Zunächst hält Solo, doch eine Regelwidrigkeit bringt Marta den zweiten Versuch, sie verwandelt zum 1-1. Es geht in die Verlängerung, das 2-1 für Brasilien, durch den Superstar des Frauenfußballs Marta, deren Dank nach oben geht. Aber noch war dieses außergewöhnliche Spiel nicht zu Ende. Wombeck erzielt das 2-2 in der Nachspielzeit der Verlängerung. Das Elfmeterschießen bringt die Entscheidung. Diane verschießt für Brasilien und Krieger trifft zum 7-5 Erfolg für die USA. 26.000 in Dresden haben das bislang intensivste Spiel der WM gesehen.
Bei der Tour de France hat der Franzose Thomas Vöckler die Führung übernommen. Dafür reichte ihm der zweite Platz bei der heutigen 9. Etappe. Die Strecke führte 208 Kilometer lang von Issoire durchs Zentralmassiv mit 7 Bergwertungen nach Saint-Flour. Der Tag wurde von mehreren Verletzungen überschattet.
Zum letzten Mal hat eine US-Raumfähre an die internationale Raumstation ISS angedockt. Mit einem Jahresvorrat an Proviant und Ausrüstung für die ISS-Besatzung an Bord. Wenn die Atlantis in voraussichtlich 10 Tagen zur Erde zurückgekehrt sein wird, ist das Space Shuttle-Programm der USA Geschichte. Es gilt mittlerweile als nicht sicher genug und als zu teuer.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. Juli.
Ein kleines Tief zieht vom Osten Deutschlands nach Polen und sorgt in der Nacht teilweise noch für turbulentes Wetter, vor allem im Südosten. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gleichzeitig steigt der Luftdruck, das Wetter beruhigt sich. Gebietsweise gibt es in der Nacht Schauer oder Gewitter, die im Südosten zunächst teilweise unwetterartig verlaufen, im Nordwesten ist es trocken. Am Tag überwiegen im Osten und Südosten zunächst dichte Wolken, sonst mal Sonne, mal Wolken, nur vereinzelt Schauer, im Südosten auch Gewitter. Bei Gewittern in der Nacht Sturmböen, am Tag ist es in der Südwesthälfte schwachwindig, sonst schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht 17 bis 9 Grad, im Laufe des Tages dann 20 Grad an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es meist freundlich, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch ist es Richtung Osten noch länger freundlich, im Laufe des Tages verbreitet Schauer und teilweise unwetterartige Gewitter. Am Donnerstag ist es wechselhaft und überall kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23.05 Uhr mit Karin Mioska. Darin aus für britisches Skandalblatt. Was wird aus Murdochs Medienimperium? Und nach dem WM-Debakel, wie geht's weiter mit dem deutschen Frauenfußball?